Hier etwa 100 Meter von Ufer entfernt. Nicht so weit weg. Absurde Anweisungen. Und drittens, was hat mit Fische zu tun, ob ich die Netze auf den rechten oder linken Seite auswerfe? Hat das irgendwas inzwischen zu tun? Die Antwort lässt uns die Weisheit Gottes erkennen. Er weiß, wo die Fische sind. Aber es ist mehr als ein Wissen. Da sind sie, da sind sie. Nein, die Natur war ihm untertan, um das zu tun, was Jesus sagte. Weil die Natur Gott untertan ist. Obwohl sie ihn nicht erkannten und diese Anweisungen dieses Unbekannten wirklich absurd waren, was haben sie gemacht? Sie waren gehorsam und machten alles genau so, wie der Herr am Ufer ihnen sagte. Und was ist passiert? Was war das Ergebnis ihres Gehorsams? Volle Netze. Genug zu essen für sie und für oder mit anderen zu teilen. Sie hatten keine Frustration und keine Müdigkeit mehr. In Vers 7, da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus. Petrus, es ist der Herr, sagte. Dieser Abschnitt, Johannes 21, spricht von der Herrschaft Jesu im Leben. Der Jünger und auch in unserem Leben. In dem Abschnitt wird dreimal wiederholt. Es ist der Herr, es ist der Herr. Johannes bekennt mit seinem Mund, dass Jesus der Herr ist. Und das haben wir schon in Römer 10, 9 gelesen. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist. Darf ich dich etwas fragen? Ist Jesus dein Erretter? Ja oder nein? Wunderbar. Und ist Jesus auch dein Herr? Viele Leute kennen Jesus als Erretter, aber nicht als Herrin. Vielleicht bist du müde von so viel Arbeit. Du hast den ganzen Tag und die ganze Nacht gearbeitet. Und was hast du erreicht? Nichts. Du siehst keine Früchte von der anstrengenden Arbeit. Vielleicht solltest du dich fragen, wer regiert in meinem Leben? Machst du das, was dir richtig erscheint? So wie Petrus, ja? Ich gehe fischen. Oder ist es Gott, der dein Leben bestimmt? Machst du das, was der Herr dir sagt, was du tun sollst? Nimm Jesus als dein Herrn in deinem Leben an. Und lass dich von Gott in dieser Welt begleiten. Auch wenn für dich seine Anweisungen unlogisch erscheinen, werdest du sehr erfreut sein, denn das Ergebnis von Gehorsam bringt viel Frucht. Viel Frucht. Es wird immer positive Auswirkungen haben, wenn wir Jesus gehören und gehorchen. Amen. Nummer 3. Zum Schluss. Johannes 21 spricht vom Leben und dem Dienst der Gemeinde. vom Leben und dem Dienst der Gemeinde. Nach diesem Kapitel, dem letzten von Johannesbrief, beginnt die Apostelgeschichte. Und im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte entsteht die Gemeinde. Johannes Kapitel 21 ist damit die Vorbereitung für die Entstehung der Gemeinde. Dieser Abschnitt spricht vom Leben und dem Dienst der Gemeinde. Schau mal das. Im Vers 5, Jesus fragt, habt ihr etwas zu essen? Nein, antworteten sie. So gibt Jesus Christus ihnen zu essen. Jesus hat immer geistliche wie leibliche Nahrung gegeben. Die Hauptaufgabe der Gemeinde ist, das Wort Gottes zu predigen. Die Hauptaufgabe von Jesus war, das Wort Gottes zu predigen. Das ist der Dienst der Gemeinde. Jesus hat uns diesen Auftrag als Gemeinde gegeben. Er sagte uns, dass wir das Wort Gottes predigen sollen. In Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Enden der Welt, der Erde. Lass uns das machen, okay? Geistliche Nahrung soll die Gemeinde geben, aber auch materielle Nahrung. Materielle Nahrung. Jesus sagte, nicht vom Brot allein lebe der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus meinem Mund kommt. Liebe Geschwister, die Gemeinde sollte Solidarität leben und soziale Verantwortung gegenüber den Bedürftigen zeigen. Wisst ihr, die Versuchung des Teufels an Jesus war, verwandle die Steine in Brot und gib nur Leibliches zu essen. Und Jesus sagte, nein, nein, nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Heute gibt es viele Organisationen, die nur Brot geben und nicht das Wort Gottes. Mit dem Wort Gottes möchten sie nichts zu tun haben. Wir als Gemeinde müssen erkennen, dass beides zusammen wichtig ist. Das Brot und die Predigt von Gottes Wort. Amen. Predigen das Wort Gottes an die Nichtchristen heißt in Griechisch Kerygma. Kerygma. Die Gemeinde sollte eine kerygmatische Gemeinde sein. Neue entschiedene Christen brauchen geistliche Nahrung. In Griechisch Didache. Didache. Von dem Wort kommt die Didaktik. Also, die Fische, die wir gefischt haben, brauchen Lehre. Didache. Und es gibt ein drittes Wort, die Paraklesis. Die Paraklesis. Sehr ähnlich dem Paraklet, dem Heiligen Geist, der Helfer. Also, Personen oder Geschwister, die helfen, die Probleme und Nöte zu lindern durch Seelsorge. Diese drei Elemente, Kerygma, Didache und Paraklesis, sollte in jeder Gemeinde lebendig sein. Vers 7. Hier steht, Geschwister, hier steht etwas, aber Verrücktes. Petrus zieht sich seine Kleider an und springt ins Wasser. Was macht man, wenn man ins Wasser springt? Man zieht die Kleider aus. Aber Petrus zieht seine Kleider an und wirft sich ins Wasser. Komisch, gell? immer wieder ist es Petrus, der so komische Dinge tut. Zum Beispiel, wenn du der Herr bist, dann sage mir, dass ich zu dir über das Wasser laufe. Na kommt, sagte Jesus. Immer wieder Petrus, der sich in Probleme ja, bringt. Ja. Die Tatsache, dass Petrus sich seine Kleider anzieht und ins Wasser springt, ist ein Symbol. Ein Symbol für die Taufe. Das einzige Mal, wo man mit Kleidung ins Wasser geht, ist bei der Taufe, oder nicht? Für Jesus ist die Taufe sehr wichtig, sodass seinen letzten Worten hier auf der Erde in Matthäus 28 davon sprechen. Taufe sie! Und in Markus 16,16 sagt Jesus, wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Wer aber nicht glaubt, steht geschrieben, der wird verdammt werden. Die Taufe errettet dich nicht. Die Taufe kann auch nicht deine Familie retten. Die Taufe ist eine äußerliche Manifestation einer inneren Überzeugung. Die Taufe spricht von Gehorsamkeit. Die Taufe ist ein Gehorsams- und Glaubensschritt eines entschiedenen Christen. Da lernen wir über Gehorsamkeit. So hat Jesus Gehorsam gelernt. Hebräer 5,8 steht geschrieben, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Es gibt geistliche Wachstum durch Gehorsam. Jesus sagte in Johannes 14,21, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich wirklich liebt. Über die Taufe möchte ich das nächste Mal weitersprechen, okay? Vers 10. Steht in ein anderer, aber sehr wichtiger Gedanke für die Gemeinde. Jesus sagte, bringt von den Fischen, die ihr gefischt habt. Von allem, was ihr gefangen habt, bringt etwas. Von was redet hier Jesus? Im Alten Testament und auch das Neue Testament spricht davon. So gebt den Kaiser, was des Kaisers ist. Also die Steuern. Und Gott, was Gottes ist. Also dem Senden. Bringt von allem, was ihr habt, aus Dankbarkeit. So können wir sagen, dass dieser Text in Vers 10 uns von dem Senden und unseren Opfergaben spricht. Denn Senden geben ist ein Privileg, eine Verantwortung und ein Befehl Jesus, die wir als Gemeindemitglieder haben und ist auch Teil des Lebens und des Werkens der Gemeinde. Unter anderem auch, weil die Gemeinde diese finanzielle Hilfe braucht, um funktionieren zu können. Dem Zentengeben ist auch eine äußerliche Manifestation einer inneren Überzeugung. Dem Sendengeben spricht auch über Gehorsamkeit. Was noch? Vers 11. Volle Netze und die Netze rissen nicht. Was zeigt uns das? Obwohl sie so viele Fische fangen hatten, rissen die Netze nicht. Was bedeutet es, dass die Netze nicht rissen? Matthäus 6,18 sagt, die Pforten der Unterwelt werden sie, die Gemeinde, nicht überwältigen. Es gibt keine Macht gegen uns. Es gibt keine Macht gegen die Gemeinde Jesu. Volle Netze und die Netze rissen nicht, bedeutet auch, es gab kein Loch in dieser Netz, wo man die Fische flüchten konnte. Viele Gemeinden haben heutzutage leider viele Löcher. Eines dieser Löcher ist, sie sind so unpersönlichen Gemeinden geworden. Als wir eine Gemeinde in unserer Nähe an einem Sonntag das erste Mal besuchten, passierte es uns, dass niemand auf uns zukam. Wir waren etwas enttäuscht. Denn eigentlich hätte die Gemeinde, die kleine Gemeinde, merken müssen, dass wir fremd sind. Wir haben uns dann selber auf die Suche gemacht, um einen der Leiter gesucht. Da war noch einer anderen Person, die auch die Gemeinde besuchte. Niemand kam auf ihn zu begrüßen, zum Beispiel. Wir selber gingen auf ihn zu, um ihn zu begrüßen, ohne dass wir die Gemeinde gehörten. Doch wie ist es, wie Menschen, die auf der Suche nach Gott sind, so alleine gelassen werden? Die Gemeinde hat die Aufgabe, die von Gott geschickten Leute mit viel Liebe und Herzlichkeit willkommen zu heißen. Sie sehnen sich nach Liebe und suchen Gemeinschaft und Freundschaften in unseren Gemeinden. Wenn Sie das bei uns hier nicht finden, dann hat das Netz, die Gemeinde, große Riesenlöcher bekommen. Sind wir als Gemeinde bereit, neue Leute zu empfangen, die uns Gott schicken möchte? Was werden wir zu diesen Leuten sagen, wenn sie uns in der Gemeinde besuchen? Übernimm bitte unsere Regeln und Vorschritten, sonst brauchst du nicht mehr kommen. Oder werden wir sagen, wir haben für dich gebetet. Wir haben für dich länger gebetet. Wir haben auf dich gewartet. Du bist herzlich willkommen. Wir freuen uns so sehr, dass du hier bist. In der Apostelgeschichte steht, und der Herr fügte hinzu, die gerettet werden sollten. Wir müssen für diese Leute bitten und nach Gott fragen, Gott, schenkt uns diese Leute. In Heilbronn, wo wir wohnen, beteten wir fast 2 Jahre lang, Haus für Haus, manchmal sogar in 500 Häusern, dass Jesus diese Menschen in der Gemeinde bringt. Ich betete auch, dass diese Gemeinde sich verändert und Liebe und Interesse für Menschen hat. Auch 3 Monate lang, ohne Unterbrechungen, habe ich gebetet. Tag für Tag, von 3 Uhr bis 8 Uhr morgens, habe ich Brot an die Haustüren geliefert, damit diese Leute der Herr erreicht und sie in seinen Gemeinden bringt. Da habe ich für diese Familien gebetet. Liebe Geschwister, das müssen wir auch hier in Welsheim machen. Das möchte ich auch hier machen. Ist jemand da, der sagt, Luis, ich möchte dir helfen. Ich will auch angeln gehen. Gute Fischerei ist früh am Morgen. Geschwister, und wenn der Herr uns diese Leute sendet, werden wir sie mit viel Liebe, Interesse und Respekt empfangen. Ja oder nein? Vielen Dank, vielen Dank. In Vers 11 haben wir noch etwas Wichtiges. Sie fingen 153 große Fische. Also 153 große Fische. Warum haben sie die genaue Anzahl der Fische geschrieben? Warum? Weil hinter dieser Zahl steht eine verborgene Botschaft. Was bedeutet 153? Was bedeutet 153? Wisst ihr, wie viele Zeugen Christi damals, um das Evangelium zu verkündigen, in die Welt hinausgingen? Es gingen 153. Zu der Zeit waren auch 153 Städte oder Nationen bekannt. In dieser Zeit. Wie unglaublich. Es stimmt genau überein. Auch waren es 153 Nationen oder Ausländer wie ich, die den Tempel Salomons bauten. Unglaublich. Die Botschaft zu allen Völkern zu gehen, entsprach dem damaligen Wissen von der ganzen Welt. Habt ihr die Botschaft von den 153 verstanden? Es sind die Nationen, die damals die ganze Welt repräsentierten. Und damit hat Jesus uns den Auftrag gegeben, die ganze Welt mit dem Evangelium erreichen. Das ist unser Auftrag, unser Privileg als Gemeinde. Und das wird eines Tages auch geschehen. Wir werden sehen die Früchte unserer Arbeit. Steht geschrieben in Offenbarung 7,9 geschrieben. Und siehe, eine große Volksmenge, welche niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen. Und sie standen vor dem Throne und vor dem Lamme, bekleidet mit weißen Gewändern. Und Palmen waren in ihren Händen. Also, lasst uns begegnen. Amen. Wir haben das Privileg, diese Arbeit für Jesus zu machen. Die letzte Sonntag feierten wir Pfingsten, ja? An diesem Ereignis kam der Heilige Geist zu den Gläubigen. Damit wird Nationen und Völker, die in ihrer eigenen Sprache vermeid werden könnten. Sie warten auf uns. Alles ist bereit. Der Heilige Geist kam für jede Sprache, für jeder Volk und für jede Nation. Und nicht nur für uns, Geschwister. Wir müssen das teilen. Zum Schluss, Verse 12 und 30. Zum Abschluss. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibst ihnen desgleichen auch den Fisch. Was bedeutet das? Oder besser gesagt, wo und wann machen wir das? In der Gemeinde. Beim Abendmahl. Dort halten wir das Mahl. Es ist ein wichtiger Bezug, dass die Gemeinde das weiter tun soll, bis Jesus wiederkommt. Ich freue mich sehr, dass wir heute das Abendmahl des Herrn miteinander feiern können. Ich bitte die Geschwister, die das Brot und Wein verteilen werden, nach vorne zu kommen. Wir singen jetzt, liebe Tanja, Anja, ein Lied. Und während wir singen, beten Sie zu Gott und bitten Sie dem Herrn, ihm zu vergeben, wenn es etwas gibt, das mit ihm in Ordnung gebracht werden kann. Die Bibel sagt, der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Beten Sie zu Gott. Und parallel singen wir ein Lied.